The Good, The Bad and The Bubbly. Berauschende Bekenntnisse von und mit Johannes Radke und Ronja Morgenstern.
Herzlich willkommen bei The Good, The Bad and The Bubbly. Mein Name ist Ronja Morgenstern und ich habe heute nicht nur Johannes Radke hier.
Guten Abend.
Sondern auch Enrico Hirschfeld.
Hallo oder hello again.
Ja, es ist nämlich Staffelfinale, Johannes.
Es ist
geschafft, wir haben wieder 12.
Kannst du bitte auf das Klatschen drücken?
Ich weiß nicht mehr. Nee, das war das Jessige.
Das war der Tusch, oder?
Ja, das war das Jessige, dieses.
Ja, dann müssen wir jetzt nochmal irgendwie, wir müssen jetzt durch.
Das war's auch nicht. Ja, das war's. Entschuldigung. Die dritte Staffel ist im Kasten, meine Damen und Herren. Es war eine sehr, sehr langwierige Staffel. Es hat sich sehr gezogen. Es ist viel passiert in dieser Staffel. Unter anderem werden wir ein neues Restaurant aufmachen. Deswegen ist auch Enno noch mal da, weil ich das große Vergnügen habe, das Restaurant mit ihm aufzumachen.
Ja, ich auch. Ich habe das ein Vergnügen, das mit dir aufzumachen. Also.
Ein leichtes Beben ging durch die Kölner Gastronomie.
Ein mittelschweres, würde ich fast sagen. Ich weiß nicht, du kriegst das eher mit, weil ich bin ja betroffen. Mir downgraden oder upgraden die Leute das immer?
Mir erzählen halt alle Weinhändler das immer.
So, was erzählen die denn so?
Und fragen. Na, die erste Frage, die sie alle mir gestellt haben. Mit welchem Champagnerhaus will Ronja Morgenstern zusammenarbeiten?
Ronja Morgenstern macht parallel zu dieser Frage erstmal eine Flasche Champagner auf, weil wir sitzen auf dem Trocknen.
Ja.
Ich werde nicht das Champagnerhaus listen bestimmt, aber offen ausschenken, vielleicht auch das. Okay, es wird nicht Krug sein.
Ja, wir trinken heute Krug. Grand Cuvée. Ich weiß gar nicht, welche Edition.
Die 168.
168, ja. Mir hatte ich so 245 irgendwie im Kopf. Ich weiß nicht wieso, aber naja.
Schöne Geschichte. Mhm.
Genießen Sie.
Enno.
Ja.
Du warst schon mal bei uns.
Das stimmt, ja. Ich erinnere mich noch dunkel dran, weil es gab relativ viel Alkohol.
Wir haben nur eine Magnum zusammen getrunken.
Ja, aber ich habe relativ viel. Also ich habe viel geredet, aber ich habe auch viel getrunken. Und ich hatte einen nüchternen Magen und die Zunge saß recht locker.
Das war wirklich so eine Folge,
wo irgendwie, du hattest irgendwie 5% Gesprächsanteil, Johannes, oder so.
Ja, ne, weil wir im Endeffekt ja deiner Story irgendwie auch des Werdegangs gehört haben, weil das eigentlich total spannend war, weil es halt ähnlich wie bei uns beiden ja auch, ist es kein gerader Weg. Sondern du hast auch immer so deinen Zickzack hier geschlagen, Zickzack da und alles Mögliche. Und das war einfach spannend auch zum Zuhören.
Das ist ein Prozess.
Außerdem, du warst im Redefluss, warum soll man dich dann unterbrechen? Das war ja interessant.
Ich finde das auch am angenehmsten, wenn wir Gäste haben, wenn die einfach selber erzählen. Ne? Wir hatten nochmal so einen Gast, der Hannibal, erzählt auch von selbst.
Stimmt, den hatten wir auch als Gast.
Ja, wir haben eben überlegt, gerade ein bisschen was alle an Gästen da waren.
Wir hatten gar nicht so viele. Wir hatten die Katja, den Hannibal, Julia war da.
Ruben
war da, du warst da. Und das war es im Großen und Ganzen auch schon. Ne? Das war es auch. Wir wollten eigentlich mehr, aber wie gesagt, Lockdown. Und
alles gut.
Wir stoßen jetzt mal an.
Ja.
Auf uns.
Ja.
Auf die dritte Staffel, in der sich so viel getan hat. Wahnsinn, ich bin umgezogen.
Ich habe einen neuen Job.
Du hast einen neuen Job, ich habe einen neuen Job.
Ich habe bald einen neuen Job.
Enno hat auch einen neuen Job.
Ja. Täusche ich mich oder könnte der kälter sein? Ich bin ja der Unbewandertste.
Ich finde den eigentlich leckerer, wenn der 2-3 Grad mehr hat. Ich finde, das steht dem viel besser.
Okay. Ich bin der Banause von uns drei.
Ja.
Nein, bist du nicht. Also du bist kein Banause, aber jeder macht das auch so ein bisschen unterschiedlich. Ich bin auch tendenziell eher der das sehr kalt trinkt. Ronja ist diejenige, die das etwas wärmer trinkt. Sprich, dass das Aroma ein bisschen mehr rauskommt. Mhm. Ich bin eher so, dass das Aroma eher ein bisschen gedeckelt wird durch die Kühle. Das ist einfach Geschmackssache.
Aber wie würdest du denn Aroma von etwas deckeln? Dann ist ja gar kein Genuss. Dann ist ja ein Druckbetäubung.
Doch, weil es kühl ist. Kühl ist auch Genuss.
Bei Cola?
Auch bei Wein und auch bei Champagner.
Was auch kalt serviert werden muss, ist Kaviar.
Ach was.
Ja.
Ich dachte, ich sollte hier irgendwie Fragen stellen, aber dann...
Guck mal, hier voll die Überleitung.
Und Kaviar passt zu Champagner. Also
ach, Kaviar, das ist ja quasi, als hätten wir uns gesucht und gefunden. Ja,
so sieht's aus.
Das ist nämlich die Thematik unseres...
Gut, dann mache ich halt kein Interview.
Unseres Restaurants, ja. Wenn du hier Cola und Genuss und sonst was und... ja, Johannes, was weißt du denn über Kaviar?
Ich soll doch kein Interview mehr machen. Ich bin jetzt beleidigt und trinke jetzt einfach nur.
Was weißt du eigentlich über Kaviar?
Kaviar, Fischeier vom Stör.
Ja.
In aller Regel.
Das ist in der Regel richtig, ja.
Genau, das ist so das Klassische. Es gibt zwar auch Forellenkaviar und alles mögliche, aber es sind Fischeier. Und der Gute kommt halt vom Stör. Und entweder ist es russischer Stör, das sind somit die besten Sachen, oder es ist iranischer Wildkaviar. Das ist auch sehr, sehr teuer und sehr, sehr gut. Und dann gibt es ja so ein gewisses Haus, mit dem ihr, glaube ich, zusammenarbeitet.
Gibt auch noch chinesischen Kaviar.
Ja, also man muss und das so ein bisschen unterscheiden.
Iranischer Wildkaviar, gibt es das noch?
Nee, Wildfangkaviar ist verboten.
Aus.
Ja.
Gibt nicht.
Da gibt es seit 2008 das Wildfangkaviar verboten.
Okay, gibt nur noch, also es war noch aus meinen Berliner Zeiten, ja, wo man im KDW irgendwie so eine Dose für, glaube ich, 11.000 Euro kaufen konnte.
Deshalb ist ja auch unser Arbeitgeber Kaviarhaus und Prünier, weil die sich quasi gefunden haben. Weil die einen hatten vor 2008 hatten die Handelswege Kaviarhaus. Ja. Die haben halt mit dem Wildfangkaviar gehandelt. Und Prünier waren somit die Wegbereiter für Kaviarzucht, hatten aber das Problem, dass alle den Wildfangkaviar aus Russland gefeiert haben. Und die saßen halt so ein bisschen da mit ihrer Kaviarzucht und hatten jetzt nicht die Absatzmenge. Und dann bums, 2008 war Wildfang verboten und dann haben die sich gefunden. Die einen hatten den Kaviar und die anderen hatten die Handelswege. Und das war einfach Win-Win.
Was ich jetzt tatsächlich ganz spannend fände, ist, wenn ihr ein bisschen berichtet, wie Kaviar auch produziert wird. Weil ich glaube, viele haben das schon mal gesehen und vielleicht auch probiert. Ich kenne das so klassisch irgendwie so auf Blinis mit ein bisschen Creme Fraiche.
Mhm.
Ich weiß, dass es in unserem ehemaligen Betrieb im Excelsior immer sehr prunkvoll serviert wurde. Mit gehacktem Ei, mit, ich glaube, Schnittlauch, mit Mayonnaise, alles Mögliche. Irgendwie, es gab irgendwie dann 7 oder 8 Komponenten dazu. Fand ich völlig übertrieben, weil die in der Regel alle immer zurückgegangen sind, weil die Leute nur die Blinis, ein bisschen Creme Fraiche und dann den Kaviar gegessen haben.
Mhm.
Aber wie wird das eigentlich produziert? Also gut, ich weiß, es ist vom Stör und es ist sind Eier. Ich weiß aber, es sind keine gelegten Eier.
Nee.
Also wie brutal ist die Sache eigentlich?
Ja, also prinzipiell ist erstmal alles, das kann ich ja als Vegetarier einfach mal gerade raus sagen, was mit Tieren oder von Tieren stammt, erstmal brutal. Deswegen ist Kaviar erstmal nicht brutaler als alles andere, was wir jeden Tag so verzehren. Allerdings ist die Sache bei Kaviar, dass im Gegensatz zu Hühnereiern ein Stör nur einmal in seinem Leben Eier abgibt. Das ist der Punkt, an dem Enno kommt.
Ja, also du musst im Prinzip das so sehen. Erstmal, warum ist Kaviar so teuer? Das ist so wie, warum ist Safran so teuer? Warum ist Champagner so teuer? Das ist einfach eine massive Handarbeit. Es dauert einfach mega lange, weil diese Störe, die müssen ja erstmal jahrelang
gehegt und gepflegt werden.
Bevor die erstmal Kaviar bilden.
Also nach 8 Jahren.
Ja, also der Bayeri, das was so der meistproduzierte ist, weil der hat so dieses, normalerweise ist es immer so, die großen Kaviar-Eier sind gefragt, das war früher der Beluga, der hatte die größten, aber Beluga-Stürze züchten, das machen nicht viele, weil das einfach, die Tiere müssen, glaube ich, 20 Jahre alt werden, bevor das reif ist, der Kaviar. Und der Bayeri, der braucht halt, glaube ich, nur so 4 Jahre ungefähr und hat aber die ähnliche Korngröße wie so ein Beluga. Und deshalb ist der gefragteste, weil das natürlich schneller geht und aber ein ähnliches Produkt im Prinzip zutage fördert. Aber nichtsdestotrotz musst du erstmal 4 Jahre, also da, ich glaube, es gibt kaum eine Aquakultur, irgendeinen Fisch, der so lange leben darf.
Ich glaube wahrscheinlich gar nichts.
Nee, glaube ich
nicht. Ich weiß nicht, ob es Aquakultur Thunfisch gibt. Das wäre vielleicht noch das was am ehesten wieder rankommt.
Nein, also Thunfisch ist halt, also es gibt diesen Balfego-Thunfisch, das ist Bluefin, was ja die edelste Sorte von Thunfisch ist. Das ist so ein halber Wildfang, halb Aquakultur. Das ist so, die werden eingenetzt und dann werden die in bestimmten Bereichen quasi nicht mehr rausgelassen. So, ne? Also wie so ein, also keine riesiges angelegte Gehege. Aquakultur, sondern so ein Gated Community für Fische.
Klingt sehr
fein. Was war eigentlich die zentrale Frage? Kaviar, ja.
Wie Kaviar produziert wird.
Naja, du, der Stör, der, das wird dann halt mit, teilweise mit Ultraschall oder halt es wird getastet oder, ne, das, ja. Oder es gibt halt so Cracks, die das einfach so erkennen, weißt du, wenn du das irgendwie jahrzehntelang machst, siehst du das dem Stör an, ja. Dann lässt der Stör sein Leben, der Kaviar wird rausgelöst und dann wird der quasi, dieser Rogenbeutel wird aufgemacht und dann wird der Kaviar wird über so einem, wird eingesalzen, da gibt es ja diese Malosol Qualität. Malosol ist ja russisch. Majenki ist klein oder wenig auf Russisch. Das bedeutet wenig Salz, weil klar, umso mehr Salz du da dran haust, umso länger ist der Kaviar haltbar.
Ja.
Aber umso weniger schmeckt er dann auch. Dann wird das Korn wird auch fest. Wenn du den übersalzt, ich weiß das, ich habe schon ein paar Mal in meinem Leben Kaviar oder Rogen selber versucht. Also keine Ahnung, ja. Du filetierst einen Saibling und dann hat er da irgendwie Fischeier drin, dann nimmst du das raus und denkst dir so, wow, jetzt mache ich mal selber hier Saiblingskaviar, haust irgendwie Salz dran und dann machst du das zu viel und dann ist das, dann kannst du es kaum beißen, weil sich das so verkapselt, diese einzelnen Dinger. Und genau, und dann wird der über so einen feinen Sieb wird der ausgestrichen, dass dieser kleinen Häutchen oder was da halt dazwischen hängt, dass das mit rauskommt, dann kommt der in die Dose, die Dose wird versiegelt und dann muss der erstmal ein bisschen reifen, weil okay. Dann kommt es zu so enzymatischen Reaktionen und wo sich der Geschmack auch entwickelt und dann reift der, aber im Endeffekt sind es Fischeier und Salz und ein bisschen Brom. Borax, nicht Brom, Borax kommt da dran.
Das ist für die Farbe, ne?
Und für die Haltbarkeit und beeinflusst auch den Geschmack. Da gibt es viele, die ganz lange Kaviar essen und immer mit Borax und dann gibt es jetzt auch neuerdings Qualitäten ohne Borax, wo die einfach sagen, okay, da fehlt was.
Quasi so. Ungeschwefelter
Wein. Ja, so wollte ich gerade sagen, wie beim Wein, wenn dann irgendwie der Schwefel fehlt oder so. Ja.
Gut, ich kenne Borax nur aus der Goldherstellung, aber...
Das war mir klar.
Ja.
Es wird für Schmuck verwendet. Das Borax sorgt dafür, dass ein das Gold glänzt.
Oder?
Das ist halt so der Punkt, der es zum Glänzen so richtig bringt, zum Scheinen.
Okay, weißt du jetzt, wie Kaviar gewonnen wird?
Ja. Eigentlich jetzt ist die vielleicht viel spannendere Frage. Wie plant ihr euer Restaurant? Weil, gut, Kaviar kennt man vielleicht irgendwie aus dem Fernsehen, wie es halt klassisch irgendwie, wie gesagt, da bin ich vielleicht auch ein bisschen sehr standardmäßig von wegen Blini und Creme Fraiche. Ist das dann euer Hauptbestandteil? Muss das irgendwie in jedem Gang verarbeitet werden? Also wie wird das aussehen?
Wir dürfen halt nicht vergessen, also wir tragen ja auch den Namen des Kaviarhauses. Wir heißen ja Prunier. Ne? Unter uns Petit Prunier genannt, weil wir sind wirklich très petit. Wir haben nämlich nur 22 Sitzplätze. Und wenn du dir den Namen Prunier schon auf die Eingangstür schreibst, dann musst du das ja auch irgendwie repräsentieren.
Ja, natürlich.
Ne? Natürlich ist Kaviar, würde ich jetzt einfach mal so sagen, die Seele des Hauses.
Ja.
Aber trotzdem wollen wir für jedermann zugänglich sein. Ne? Also du kannst auch zu uns kommen, einfach nur ein Glas Champagner trinken und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Ne?
Also deshalb haben wir auch von 12 Uhr mittags bis abends auf.
Wenn du Moslem bist, darfst du das auch.
Okay.
Wir haben alle einen Gott. Der hat uns alle gern.
Also deshalb haben wir auch ab 12 Uhr mittags bis abends durchgängig auf, dass du halt irgendwie so ein Restaurant, ich will jetzt nicht sagen für jeder Mann, aber für jeder Zeit bist. So, ne?
Mhm.
Also wir sind automatisch ein Anlaufpunkt, also von der Lage her. Also wir hoffen...
Ja, das kann man ja vielleicht nochmal erwähnen. Ihr habt einfach eine der wahrscheinlich genialsten Locations in Köln irgendwie bekommen. Ihr seid nämlich direkt an der Domplatte.
Ja, das ist also wirklich super zentral. Ne? Wir sind fast direkt am Roncalli-Platz.
Ja.
Mit Frontblick direkt auf den Dom. Und wenn wir irgendwann mal dann draußen bestohlen werden, dann wird das auch im Sommer sehr attraktiv sein.
Ich gehe davon schwerstens aus.
Und wir sind natürlich in guter Nachbarschaft mit Hermes und Louis Vuitton und Chopard und Röckel. Das ist alles natürlich, das passt schon. Ne?
Aber Domhotel, wenn das irgendwann mal aufmacht.
Wir haben große Hoffnung, dass das vielleicht in den nächsten Jahren dann mal passieren wird.
Mhm.
Ja. Aber um deine Frage noch abzuschließen wegen den Produkten. Natürlich, klar, also Kaviar ist die Seele des Hauses und wir wären natürlich warum sollten wir das auch nicht? Das wäre dumm. Wäre irgendwie, keine Ahnung, 6 Sätzen am Thema verfehlt. Ne? Hier.
Nein, aber da, wo ich ja darauf hinaus will, ist, wie viel Freiheit hat Enno in der Küche? Wie viel Freiheit hast du in deinem Servicebereich, also im Weinbereich? Kriegt ihr da irgendwie extrem etwas vorgeschrieben oder seid ihr doch sehr, sehr frei? und könnt sagen, ihr könnt eigentlich machen, was ihr wollt. Aber es wäre schön, wenn Brunier irgendwie mit verarbeitet wird.
Also Anne und ich, wenn ich das mal vorwegnehmen darf, hatten das große Glück, dass ich glaube, das, was wir uns vorgestellt haben für dieses Restaurant, hat exakt das getroffen, was das Haus Brunier sich vorgestellt hat für dieses Restaurant. Weil eigentlich der Wortlaut, den Anne und ich in unserem, ich nenne das jetzt auch mal Pitch, gewählt haben, exakt so wiedergegeben wurde in der offiziellen Pressemitteilung. Deswegen hat man uns nicht diktiert, sondern wir haben uns gefunden. Also sie haben jemanden gesucht und wir haben uns gefunden. Ne? Und Enno wird sich natürlich auf seine Weise in dieser Küche einbringen, mit natürlich seiner Handschrift und den Brunier-Produkten.
Ja.
So haben wir auch die Karte irgendwo aufgebaut, oder so wird die Karte aufgebaut sein. Wir machen mittags Plat au jour, so ein bisschen so ein Zwo-Gang-Menü, ein bisschen Vorspeise, Hauptgang. Einfach, ja, wir, wie gesagt, soll jeder irgendwie was finden
bei genau, uns. Das wäre nämlich eine der
dann machen wir, einfach eine Klassiker-Karte, wo du halt wirklich die Produkte von Brunier, es ist ja nicht nur der Kaviar, also Brunier arbeitet ja auch eng zusammen mit Barlik-Lachs. Die sind die Barlik-Lachs-Importeure.
Habe ich letztens auch das erste Mal probiert. Das
war wirklich köstlich, absolut köstlich.
Gänseleber und so weiter. Das wird man da finden. Und das ist aber dann auch, sage ich mal, so in der Kochsprache sagt man eine Produktküche, also der Fokus aufs Produkt. Also da gibt es dann halt so ein Kaviar-Tasting, 5 verschiedene, jeweils 10 Gramm, Blini, Sauerrahm, was du vorhin angesprochen hast. Das ist halt das, um es pur zu genießen, um zu sagen, klar. Okay, das ist der, um das zu verstehen, einfach die Nuancen. Also
sprich dann gegebenenfalls auch eine Stopfleber-Variation, wo du, keine Ahnung, den Entenstopfleber, Gänsestopfleber.
Eine Leber mit Brioche und einem Chutney oder so. Einfach um das Produkt wirken zu lassen. Aber das ist dann so ein Ding, das kannst du den ganzen Tag bei uns essen. Ne? Da kannst du dann auch sagen, okay, ich komme auf ein Glas Champagner. Ja, komm, hier die Dose Kaviar oder 6 Austern oder irgendwas. So, weißt du, so Klassiker, die auf der einen Seite cool sind, die den Laden repräsentieren, die Marke repräsentieren, die aber uns natürlich in der Küche, dadurch, dass wir das den ganzen Tag anbieten, von den Handgriffen her jetzt nicht komplett aus dem Konzept bringen, ne? Wo wir auch das 15.30 Uhr schicken können. Oder wenn irgendwie fast alle beim Personalessen sitzen und einer ist noch unten, dass der jetzt nicht komplett wegfliegt, wenn da mal ein Dreiertisch reinkommt und irgendwie ein Kaviar-Tasting haben will. So einfach. Und dann abends kommt halt noch irgendwie das große Menü.
Ja. Wobei möchtet ihr denn da sehr auf Gourmet-Küche wieder gehen? Weil ich meine, ihr beide kommt ja aus der Gourmet-Küche. Ich meine, Enno, du hast im 2-Sterne-Restaurant gearbeitet, du warst Küchenchef im Sterne-Restaurant.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich will jetzt nicht sagen, ich kann nur das, aber wenn du das kannst, warum sollst du dich dann downgraden? Ne? Also es muss natürlich zugänglich bleiben für alle und so, und ich möchte da nicht verkopft sein und irgendwie effekthascherisch irgendwie daherkochen.
Ja.
Aber mir waren immer gute Produkte wichtig, irgendwo meine Handschrift in dem Sinne, und ich will mich halt nicht verstellen. Also ich habe von vornherein gesagt, jetzt da irgendwie komplett frankophil.
Das fand ich sehr nett von dir. Du hast gesagt, ich bin kein Franzose, ich kann nicht französisch kochen, aber ich kann französisch inspiriert kochen.
Genau.
Ja.
Ich bin halt kein Franzose. Ich bin, also wenn hier Köln, bestes Beispiel, Le Moissonnier, super, 2 Sterne, mega Restaurant. Eric Menchon, der lebt das. Der ist Franzose, der kocht französisch.
Du bist nicht Eric Menchon.
Ich bin nicht
Eric Menchon. Ich glaube, du bist 3 Köpfe größer als er.
Ja, aber ich habe, weißt du, das wäre nicht ich.
Natürlich.
So. Aber ich habe natürlich auch, ich habe jahrelang französisch gekocht, also die Basis, die Kochausbildung in Deutschland. Du lernst halt eine Beurre Blanc und so ein Zeug, was französische Basis ist. Klar kann ich das irgendwie, aber ich...
Wenn ihr mehr über Ennos Lebenslauf hören wollt, wir haben die Folge, da hat er das sehr wunderbar beschrieben, wie er zum Beispiel in Trier halt französische Küche gemacht hat.
Genau, so. Also irgendwie habe ich es schon gelernt, aber es kommt halt nicht so aus mir selber heraus. Ich könnte jetzt nicht sagen, ja, ich mache ein Rezept von meiner Oma von damals und so, weißt du? Weil das, weißt du, so dieses, ich habe kein französisches Herz, ich habe so einen französischen Kochverstand, so ein bisschen, würde ich es nennen.
So. Das klingt total spannend.
Jetzt werde ich attackiert.
Jetzt wirst du attackiert. Ich wurde ja so ein bisschen zum Interviewmenschen bestimmt in der Vorauswahl.
Einmal Bestandteil dieser Konversation.
Ich arbeite ja, wie gesagt, mittlerweile im Handel und meine Händler fragen mich regelmäßig irgendwie oder versuchen immer Infos rauszuhaschen. Mhm.
Die wollen alle verkaufen.
Genau. Und die größte Frage war natürlich, nimmst du ein großes Champagnerhaus auf? Ich meine, Champagner-Schaumwein ist ja eh deine Leidenschaft. Wie sieht's da aus an der Front?
Ich möchte eigentlich weg von das, was man überall bekommt und mehr zu dem ich einen persönlichen Bezug habe. Also ich werde kein großes Haus listen. Wir haben bei Prunier unseren Hauschampagner. Den habe ich jetzt das erste Mal getrunken am letzten Montag. Der ist gut, den kann man im offenen Ausschank machen, das ist okay. Ich würde aber gerne, ich muss nebenher mal ein bisschen bei dir wieder hier rumklopfen. Ah ja, du bist immer so ein kleiner Störfaktor, ne? Hier.
Das Mikrofon ist kaputt.
Ja, das Mikrofon ist kaputt, genau. Ich möchte eher auf die kleinen Sachen. Also wir werden das machen und dein Klopfen auch irgendwann beseitigen hier. Wir werden das machen.
Ich möchte erwähnen, nur Ronja klopft gegen das Mikro. Ich tue nichts. Ich habe es dieses Mal noch nicht einmal berührt.
Also um das Thema abzuschließen, es wird kein großes Haus geben, Punkt aus. Also nicht im offenen Ausschank.
Sehr schön.
Hast du sonst noch eine Frage an mich?
Gibt es Geheimtipps, was es als kleines offenes Haus gibt?
Es ist ein schöner Flakon.
Gibt es Chanel in Gläsern?
Eventuell.
Das finde ich gut.
Das habe ich mir gedacht, Johannes.
Ja, ansonsten, wir haben ja schon so ein bisschen auch im Vorhinein gesprochen. Ich weiß, dass ihr zum Beispiel mit Robbe und Berking irgendwie arbeiten werdet. Habt ihr da nicht ein bisschen Angst, weil ihr habt das jetzt als Konzept beschrieben, dass ihr eigentlich ein Restaurant für jedermann sein wollt? Mhm. Dass man sich mit sowas wie, und Robbe und Berking ist jetzt relativ dickes Silberbesteck. Mhm. Das ist ja jetzt nicht mal eben so ein bisschen was Nettes für nebenbei, sondern das sieht schon auch entsprechend aus, dass ihr euch damit die Gäste nicht auch vielleicht verschreckt?
Also, wenn eine Holly Golightly in Breakfast at Tiffany's bei Tiffany reinlaufen kann, um einen
Espresso zu trinken?
Nee, es war kein Espresso. Sie hat sich einen Telefonwähler gekauft für $10.
Um eine Tiffany-Tasche zu haben,
ich weiß. Nein, nicht um sich irgendwas bei Tiffany's zu kaufen, damit sie etwas gravieren lassen kann. Dann, glaube ich, können wir auch Robbe Berkling-Besteck haben und Leute können nur einen Espresso bei uns trinken, oder?
Ja, um Gottes Willen.
Ich glaube, dass es ein großer Vorteil ist, dass wir in Köln sind und nicht in Düsseldorf, weil wir in Köln einfach die große Fähigkeit haben, zwischenmenschliche Grenzen zu brechen durch unsere Art. In Düsseldorf sind alle ein bisschen elitär und ein bisschen High Society. Und Shishi. Vielleicht ein bisschen Shishi-Tutu. Und in Köln sind wir einfach, ja, mein Gott, dann sind wir halt ein Kaviar-Restaurant und dann haben wir halt teures Porzellan.
Gibt es bei euch Kölsch?
Es wird Kölsch geben, aber nicht vom Fass.
Und welches Kölsch?
Das werde ich dir in dieser Folge nicht verraten. Ich wollte eigentlich die Küche abstimmen lassen, um ehrlich zu sein.
Ja?
Ja, ich wollte die Küche das entscheiden lassen.
Ich wüsste gar nicht, welches. Ich
hab also hoch im Trend liegt gerade Schreckenskammer.
Ja, weil es so das einzige wirklich spezielle Kölsch ist. Ne?
Finde ich auch nicht schlecht.
Ich habe es noch nie getrunken.
Helge ist ein großer Fan.
Okay. Ja, Mirko auch vom Taku.
Ja.
Aber ich habe es selber noch nie getrunken. Also ich habe es bei ihm immer gesehen und habe ihn mal gefragt. Also ja, bestes Kölsch.
Ja, okay. Also das liegt hoch im Trend auf jeden
Fall. Ich meine, das ist eine Geschichte, wo sich in Köln dann doch Geister scheiden.
Das Kölsch? Ja. Da hast du recht. Aber das wird, glaube ich, nicht. Also wenn ich mal bedenke, wie oft ich jetzt Kölsch ausgeschenkt habe in den letzten Jahren, ich glaube, da wird nicht der Fokus drauf liegen, ne?
Ich weiß es nicht.
Was würdest du dir denn wünschen?
Ich finde Schreckenskammer ziemlich cool.
Na, siehst du.
Was ich noch sagen wollte wegen diesem Besteck, ich finde, das ist ja genau das, was wir nicht machen wollten. Wir wollten kein Elfenbeinturm sein. Ja. Wir wollten nicht dieses Dogma haben, Prunier, Kaviar und dann sitzt du da und wartest, dass irgendwelche Oligarchen bei dir reinrennen und 500 Gramm Dosen essen.
Ja.
Sondern irgendwie, klar, du hast so dieses, ja, wir sind, Kaviar ist so ein Thema bei uns und so. Aber wir wollen ja auch unsere, also ich finde das einfach super cool, wenn wir in Laden sind, wo auch unsere Kollegen essen kommen. Deshalb haben wir auch den Montag mit als Öffnungstag genommen. Mhm. Einfach weil wir einfach Bock haben, dass Kollegen zu uns kommen. Und da irgendwie, die haben ja alle ihre Vorlieben. Der eine feiert das, wenn er aus dem Menü einen Kalbsbries essen kann. Der andere findet das cool, wenn Ronja ihm ein neues Champagnerhaus vorstellt und so.
Genau.
Das
Das finde ich halt mega spannend. So, ja. Deswegen ist das so ein bisschen, oder ging ja die Frage. Vor allem, was mich ja sehr schön oder sehr, sehr freut, irgendwie ist, dass ich weiß, dass ihr etwas Bestimmtes von Robin Berking schon geordert habt. Ihr habt die legendäre Salzauster von Alessandro Pape.
Wir haben sie uns gewünscht. Wir haben sie nicht geordert, aber wir haben gesagt,
dass
wir...
Mal.
Wir haben uns eine Salzauster gewünscht und Porzellanaustern haben wir uns auch gewünscht, ja.
Das freut mich sehr, weil das ist halt so meine Erinnerung an Sylt, weil wir die natürlich auch benutzt haben im Fairhaus. Also von da an, ich freue mich auf jeden Fall schon mal bei euch dann zu sitzen.
Ich werde dann auch überprüfen, ob du die Salz oder
Austern Silber, werden wir auch auf der Karte haben.
Ob du die auch wieder zurückgibst, ne? Oder ob du die einsackst.
Nee, ich bin nicht so wie die Gäste auf Sylt.
Ist das so?
Ja, wir hatten mal irgendwann ein tolles Menü, auch mit Robbe und Berking, aber damals mit Pommery noch dazu. Und da sind uns halt Gläser und Salzaustern geklaut worden.
Ja, ich glaube, dass wir da auch ein hohes Potenzial haben, verschont, sage ich mal. Mit 22 Sitzplätzen ist es noch überschaubar. Sollten wir mal draußen hinzubekommen, dann irgendwann mal, was wir auch werden.
Ja.
Nicht nächstes Jahr vielleicht, aber vielleicht übernächstes. Müssen wir da auch auf jeden
Fall. Ich hoffe schon nächstes Jahr.
Ja.
Weil bei euch also vor dem Restaurant zu sitzen, das wird, glaube ich, einfach richtig klasse werden, wenn du...
Man muss halt auch ehrlich sagen, das haben wir gar nicht erwähnt, wir haben eine super, na, ich will es nicht Catering nennen, Catering geht bei mir eigentlich ab 1 Kilometer
entfernt. Ich sage mal, es ist unser Bankethaus.
Ja, unser Bankethaus nebenan, das Haus Saaleck.
Ja.
Wo halt wirklich eine der geilsten Rooftop-Locations überhaupt zu Hause ist.
Nicht nur das, sondern halt auch 2 wunderbare Tagungsräume, ja, ne? Auch mit einem Tagungsraum, wo du halt eine super Medienausstattung hast, wo du dich halt präsentieren kannst als Unternehmen. Wir haben eins, das sich super eignen würde als Vorstellung für Wein oder Tasting Room etc. Es ist halt wirklich für jeden Geschmack irgendwas dabei. Auf der einen Seite sehr, sehr modern, auf der anderen Seite ein bisschen verspielt romantisch. Also wir haben ein großes Glück, dass wir da auf dieses Haus noch zugreifen können.
Und dort gibt es auch eine Küche, also wir müssen nichts irgendwie warm rübertragen.
Eine wunderschöne Küche, ne? Ja. Also zwar anders als...
Mit einem Molteni-Herd, also wirklich top ausgestattet, wo du halt nichts warm rübertragen musst, sondern alles dort vor Ort kochen kannst und so. Und
das klingt doch wahnsinnig toll.
Grill auf dem Dach und so, das wird...
Ja, vielleicht möchtest du mal eine Parteisitzung da machen. Würden wir uns freuen. Die FDP, die kann sich doch Kaviar leisten.
Das schneiden wir bitte raus. ja, das klingt so ein bisschen, als hätten sich da 2 gesucht und gefunden. Oder nicht gesucht, aber gefunden. Also ich glaube, es wird richtig klasse bei euch.
Es war großer Zufall. Also Enno und ich, wir wurden unabhängig voneinander gefragt. Und wir wussten auch nichts davon, bis wir uns präsentiert wurden. Was auch verrückt war. Aber ich habe mich sehr gefreut und ich bin sehr froh, dass mein kulinarischer Gegenpart der Enno ist.
Und vor allem, es war ja so, wir hatten ja Wochen vorher drüber gesprochen, als es darum ging, okay, du hast so dein Champagner-Ding und sowas. Und da haben wir überlegt, was ist denn das Pendant zu Champagner in kulinarischer Sicht? Weißt du, wenn du versuchst, als Koch dich irgendwie zu etablieren oder was sind so Produktwelten und sowas. Und dann sind wir auf Kaviar gekommen, Wochen vorher. Und dann kam das wirklich so. Das war schon irgendwie...
Das war ein bisschen Fortuna, ne?
Ja, ja, auf jeden Fall.
Schicksal.
Der Fußballverein von Düsseldorf.
Oder von Köln, wir haben noch einen.
Ja, die vielleicht viel, viel wichtigere Frage ist.
Okay, jetzt geht's los.
Wird es Fortsetzungen von Perlen für die Säue geben?
Ja, haben wir fest geplant.
Also wir haben eine zweite Staffel geplant, auf jeden Fall. Meinst du, dass
Wann kommt das Buch dazu raus?
Wir sind auf der Suche nach einem Verlag.
Ja.
Sollte es verlegungsfreudige Menschen da draußen geben, wir schreiben ein Buch zum Thema Sekt und Essen. Wir würden es gerne verlegen lassen.
Nee, zweite Staffel machen wir auf jeden Fall.
Schön.
Ja.
Wir starten jetzt nach der Sommerpause damit.
Ich kann ja für Kässpätzle mal dazu
kommen. Wir bleiben in unserer Homebase bei Hennes Feines.
Ja, genau.
Das finden wir super.
Und vielleicht machen wir noch mal eine Kaviar-Folge.
Ja,
genau. Vielleicht machen wir so mal so ein Crossover.
Wir wollten sowieso jetzt mal ein bisschen, mal auch mal ein Dessert mit reinnehmen. Eigentlich wollten wir auch grillen. Gut, das wird jetzt in Zukunft schwierig werden. Oder wir machen Wintergrillen.
Wintergrillen ist doch toll.
Das wäre auch mal cool.
Also das könnt ihr auf jeden Fall machen.
Packen wir uns
gut,
die ein.
Ihr habt Kässpätzle jetzt schon verbraten, also von
daher. Ja, aber ich glaube, ich will noch mal irgendwie eine Revanche haben. Ich
ich würde gerne mal Kässpätzle machen. Du suchst den Sekt aus.
Ja, genau, das ist auch noch. Ja, ja. Das können
wir dann ja, von mir lehnt sie dir ja seit Jahren ab. Das ist,
ich werde, immer, so langsam ich werde persönlich immer enttäuscht, wenn andere Menschen Kässpätzle machen.
Also ich habe jetzt von, wir haben ein Arbeitskollege, ist ja auch Schwabe, und der hat mir mal so ein paar Kniffe jetzt verraten, Spätzle.
Ja.
Irgendwann will ich doch mal eine Revanche
haben. Willst du noch mal probieren?
Ja.
Soll ich noch mal einen neuen Sekt aussuchen? Machen wir.
Apropos Sekt, Krug. Ja, Prost drauf.
Nee,
das war Ronja und der Mikrofon.
Nee, du hast Sekt gesagt und im nächsten Augenblick Krug. Und das fand ich...
Ach so.
Sektkrug.
Ja, aber ist Krug nicht auch, so wie einige anderen, in der Base mal eine deutsche Familie gewesen?
Ja, ich jetzt Josef Krug.
Hätte ich jetzt
Mainz,
vermutet.
Oder? Ich habe jetzt Mainz.
Ich meine, Josef Krug war nicht aus Mainz.
Können,
Wilhelm Deutz war aus Mainz.
Sind ja einige.
Nee, aus Aachen.
Oder ja, waren ja einige, die mal so in...
Ganz viele, die Ahnen. Ganz, ganz viele, tatsächlich. So. Nee, Josef Krug hat dieses Haus mal gegründet, vor keine Ahnung wie vor 100 Jahren. Es ist immer noch eines der hochwertigsten Champagnerhäuser, das kann man, glaube ich, ohne zu zögern sagen. Die Grand Cuvée ist das, was wir heute trinken, ist die Basis-Cuvée oder das Basisprodukt von diesem Haus. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, Basisprodukt ist bei diesem Produkt etwas schwierig, weil Krug halt einfach auch schon einen entsprechenden Preis hat, beziehungsweise aber auch eine entsprechende Produktion hat. Ich meine, die Grand Cuvée ist immer ein Verschnitt von mindestens 10 verschiedenen Jahrgängen und ich glaube 100 verschiedenen Stillweinen aus diesen Jahrgängen gewesen.
Also Krug sieht die Grand Cuvée als Orchester. Okay. Also Krug ist ja bekannt dafür, dass sie auf ein großes Portfolio von Reserweweinen zugreifen können. Mhm. Nicht Stillwein, sondern Reservewein. Und die dann so symbiosisieren, wie sie sich ihren Champagner vorstellen. Weil ja die Philosophie ist, dass sie jedes Jahr unabhängig vom Ausgangsjahrgang den perfekten Champagner machen.
Ah, okay.
Das ist so im Großen und Ganzen das Mysterium Krug.
Ich hab mich gefragt, weil es gibt doch, glaube ich, ich hoffe, dass es auch bei, dass das Krug betrifft, es gibt diesen Ausdruck, es gibt Champagner und es gibt Krug. Habe ich irgendwo mal gelesen, dass das so ein Ausdruck war von jemandem, ein Zitat.
Ja. Das kann man schon so sagen, ja. Weil Krug ist halt einfach eine, ich würde sagen, es ist eine Weiterentwicklung von Champagner. Also von einfachem Champagner. Es ist tatsächlich so die Fortsetzung oder der fortgeschrittenen Bereich.
Ja, das finde ich halt, ich finde das immer sehr störend, dass die Leute das so formulieren, weil es hebt den Champagner halt einfach auf so ein Level, als wäre Krug nur was für Connoisseure und Leute, die sich extrem damit auseinandersetzen. Letztendlich ist ja die Philosophie, dass du einen guten Champagner machst, jedes Jahr einen perfekten Champagner machst, der für die Leute zugänglich ist, ne? Ja, okay, jetzt sind wir halt hier sehr hochpreisig und das können sich vielleicht nur ausgewählte Menschen erlauben. Ja, nicht jedermann. Aber das geht, glaube ich, an der Philosophie, die dahinter steckt, absolut vorbei. Ne? Also sie wollen halt einfach einen guten Champagner machen. Und ja, sie wollen ihn halt auch trinkbar machen, also dass die Leute ihn halt auch kaufen. Und ich denke, dass sich viele Menschen davon abgeschreckt fühlen, das einfach mal zu probieren für den Flaschenpreis, ne?
Das ist ja aber allgemein bei Champagner ein Problem. Beziehungsweise wir haben das ja genauso auch bei den hochwertigen deutschen Sekten festgestellt. Wenn du dann mal 40 Euro aufwärts für einen deutschen Sekt ausrufst, dann sind die deutschen Kunden erstmal abgeschreckt, weil sie sich dann sagen, ja, dafür kann ich ja auch Champagner kaufen.
Aber man verkauft ja im Restaurant eigentlich Champagner sehr selten in Flaschen, oder?
Das kommt drauf an. Also es kommt drauf an, wie viele Gäste du an einem Tisch hast und was für Gäste du an einem Tisch hast. Also wenn du jetzt mal überlegst, wenn wir jetzt essen gehen, wir würden uns erstmal eine Flasche Champagner bestellen.
Ja, ja, stimmt, klar. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit meiner Frau essen gehe, mit Lena, dann trinken wir jeder ein Glas.
Ja?
Aber wir trinken keine Flasche Champagner am Anfang.
Nee, es ist halt die Frage, ob du den Champagner auch den ganzen Abend über trinken würdest. Ich glaube, das ist eher so ein Punkt. Dass man sich als Aperitif nicht zu zweit eine Flasche Champagner reinzwiebelt und danach irgendwie lustig auf Wein umsteigt, das ist uns, glaube ich, allen klar. Aber du kannst am Ende
ist das so? Ziehen. Ist das so? Nee, jetzt mal ganz ehrlich. Also
ähnlich wie
Johannes, du, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen...
Könnten Sie mich mal ausreden lassen?
Nee, ja, ich kenne so, dich. Ich habe schon oft mit dir Aperitif getrunken. Deswegen würde ich, finde ich das jetzt gerade sehr...
Aber Aperitif ist sowas
vor. Ja, aber wir sind in einer anderen Liga Aperitif, so, würde ich sagen. Nein, und dann kannst du halt genauso sagen, okay, ich trinke irgendwie eine Flasche Champagner über das Menü.
Also ich muss da jetzt Kontra geben, ich ziehe mir gerne zu zweit vorher eine Flasche Champagner ein und dann startet das Menü. So, Punkt aus.
Fertig. Ja gut.
Ist nicht immer grob.
Jetzt zwiebeln uns auch zu zweit gerne zwei Flaschen Champagner vorher rein.
Ja, siehst du, dann hast du dich ja gerade selbst widerlegt.
Ich rede aber über normale Menschen und nicht
normale
über...
Menschen.
Ich muss sagen, man müsste aber abstrahieren, so Gastronom oder dann noch so... Champagner, Wein,
ich bin kein Gastronom, ich bin Regaleinräumer.
Geübte Gäste.
Ja. Ja. Aber du verkaufst mehr Flaschen Weißwein, Rotwein als Champagner.
Auf jeden Fall. Ja. Aber auch als Sekt oder sonst was.
Verkauft man eigentlich Süßweine flaschenweise?
Das halbe Flaschen.
Kaum jemand.
Ja, das okay. Ist halt so ein Ding. Also kaum einer hat Süßwein in großen
oder
Flaschen.
Oder große Tische.
Aber selbst da ist.
Aber jetzt ein Zweiertisch trinkt jetzt nicht irgendwie eine halbe Flasche Eiswein so oft.
Nee, nee. Also auch da gibt es Menschen, die das machen, aber erzählen.
Ja. Da kommt übrigens mein gefährliches Halbwissen. Ich habe in meiner Zeit im Lockdown als Weinverkäufer, da hatte ich einen Sekt aus Eiswein. Cool. Das ist schon selten, oder?
Welchen hattest du denn?
Breuer? Ich müsste es recherchieren. Nee, Stefan?
Steffen Breuer.
Kann sein, ja.
Ich glaube, ja. Stimmt, den hattest du, glaube ich, auch mal auf der Karte damals. Ja. Das klang wahnsinnig spannend.
Ich habe das halt gelesen.
Hast du das probiert?
Ja, nee.
Das müsste ja eigentlich in so eine Richtung gehen, die dir total widerstrebt, ne?
Wahrscheinlich.
Ja, das müsste ja eigentlich...
Weil das dürfte in so eine Demisec-Richtung mindestens gehen. Wenn nicht sogar eine Du-Richtung.
Ich habe das nur nicht verstanden, weil Eiswein ist ja schon schwer zu produzieren oder aufwendig mit einem gewissen Risiko.
Ja.
Und das dann noch zu einem Sekt zu verarbeiten.
Glaube ich, könnte total spannend als Dessertbegleiter zum Beispiel sein. So hätte ich irgendwie jetzt irgendwie das versucht.
Also hat sich mega gut verkauft. Ne?
Ja.
Also ich hatte, glaube ich, drei Flaschen, die waren rucki-zucki weg.
Ja.
Vielleicht war das auch so ein Projekt, auf das der Winzer einfach Lust hatte.
Ja.
Dass der einfach ausprobieren wollte, wie schmeckt sowas. Wenn du die Kapazität hast.
War auch nur eine halbe Flasche.
Ja.
Nee, klingt doch spannend. Ja.
Hast du noch eine abschließende Frage, Johannes?
Wann kann man bei euch essen?
Ich wollte gerade sagen, wann geht's los?
Genau, also wann wollt ihr öffnen?
Also wir haben jetzt Ende November im Fokus. Wir werden ein bisschen Soft-Opening machen. Erstmal ein bisschen warm werden, die Presse einladen, Freunde des Hauses einladen. Und ich denke, dass der realistische Start für die Gastronomie, kommt drauf an,
Deep breathing.
Im Dezember sein wird. Ne? Ich denke, so wirklich loslegen werden wir im Dezember.
Wir müssen das Weihnachtsgeschäft noch mitnehmen.
Mhm. Ja, Weihnachtsgeschäft ist ganz wichtig.
Ja.
Ich bin wahnsinnig gespannt. Also das,
nicht nur du, wir auch.
Das klingt ganz, ganz toll und ich freue mich, dass ich immer wieder so einen kleinen Einblick bei euch bekomme. Wenn ich dann immer mal wieder irgendwie, mit nachdenken darf, das freut mich umso mehr.
Ja, du bist ein bisschen einbezogen, ne, in meine Gedankengänge. Ja,
also Johannes. Ich hätte gerne, dass Robert Berking. Ja, aber mir fällt das Muster nicht mehr ein. Ich glaube, es ist Spaten. Spaten finde ich am schönsten.
Kennst du den Muster? Ich kenne den Muster nicht.
Das also ist wir das haben das traditionellste, schon, ne? Glaube ich.
Wir haben diese gepunkteten.
Oh, die finde ich ganz toll. Die hatten wir in Sylt auch. Oder auf Sylt auch.
Über Endos in meinem Kopf schweben gerade Fragezeichen. Ja, das Silber ist auf jeden Fall schön. Wir freuen uns, wenn du zu Gast bist. Johannes, das war eine schöne dritte Staffel mit dir.
Ja, oder?
Enno, ich freue mich auf unser Projekt.
Ich mache mir eigentlich auch
eine vierte. Danke, dass du noch... Wir?
Ja.
Wenn du lieb bist.
Und wenn ich nicht lieb bin?
Dann nicht.
Haben wir denn Lust auf eine vierte?
Ich hätte Bock.
Ja, oder?
Ich auch. Also, ihr macht das, aber ich würde mich freuen, wenn es bei euch weitergeht.
Meine Lieben, wir gehen jetzt in die Spätsommerpause. In Köln ist jetzt gerade der Sommer ausgebrochen.
Genau.
Und wir werden ein paar Wochen Urlaub machen. Johannes ist in Berlin.
Genau.
Und wenn er wieder da ist und
ist Bundestagswahl, geht alle wählen.
Genau, dann legen wir wieder los. Danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr so treue Fans von The Good, The Bad and The Bubbly seid. Und
vielen Dank an Enno, dass du uns besucht hast.
Hab ich, glaub,
danke,
ich
dass ich nochmal da sein durfte.
Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss.